Entwicklung und Lernen in Momenten der Wahrheit. Das Konzept der Development Labs von Kessels und Smith. Ein Feature von Audiograf Ingo Stoll.
Es hat auf jeden Fall, Lernen hat für mich ganz viel mit Veränderung zu tun, dass also etwas anders ist als vor dem Lernen. Es hat ganz viel mit Verhalten zu tun, also mit Aktion. Und natürlich auch was mit Haltung. Also, dass ich durch das Lernen eine Sichtweise oder einen Gedanken bekomme, den ich vorher so nicht hatte.
Was Roberto Isberner, einer der Kollegen der Unternehmensberatung Kessels und Smith, reflektiert, beschreibt eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Wie können wir uns entwickeln? Wie können wir effektiv lernen? Und wie kann das gemeinsame Lernen und Verändern in unserer Arbeit und in den Organisationen sinnvoll gestaltet werden? Arne Gillert, einer der Gründer und Partner von Kessels und Smith in Deutschland, beobachtet gewachsene Denkmodelle für Lernen und Entwicklung in großen Organisationen.
Die sind ja ganz oft irgendwie geprägt nach verschiedenen, nach so ganz basalen Grundmodellen. Und eines dieser Grundmodelle ist eben die industrielle Fertigung, für die das total sinnvoll ist, solche Kontrollmechanismen zu entwickeln, nämlich zu sagen, was ist ein Standard, erfüllt das Produkt, was hier rauskommt, gerade diesen Standard oder nicht, wenn es eine Abweichung gibt, zu gucken, wie können wir diese Abweichung reparieren, wie können wir unsere Prozesse so verändern, wie können wir die total gut kontrollieren. Das ist total sinnvoll. Was bloß passiert ist, glaube ich, ist, dass für Manager, für Leute, die in Verantwortung sind, die sich verantwortlich fühlen, die auch darüber angesprochen werden von dann wieder anderen Leuten, inwieweit habt ihr euren Laden unter Kontrolle, werden diese Metapher, diese Art und Weise zu denken, auch auf das menschliche System, also wie sind die Menschen in dieser Situation, übertragen. Und dann kommt man halt dazu, dass man auch über Fragen des Lernens anfängt, ja, diese gleichen Mechanismen anzuwenden, ohne sich immer zu fragen, ob die auch irgendwie helfen. Und dann gibt's eben Listen, die, je größer eine Organisation wird, glaube ich, desto mehr entsteht das Bedürfnis, über solche Mechanismen zu führen, weil sie die einzigen sind, die irgendwie die Illusion, würde ich sagen, es ist immer noch von Kontrolle suggerieren. Also die Excel-Listen ersetzen die Realität und die Tabellen sorgen dafür, dass man das Gefühl hat, ich habe es irgendwie unter Kontrolle, weil ich sehe ja die aggregierten Zahlen hier und dann scheint es irgendwie ganz gut zu sein.
Diese Art der systemischen Denkweise hat zentrale Konsequenzen für die Art, in der Arbeit und Zusammenarbeit strukturiert werden und auf die Führung.
Ich glaube, dass ganz viele Unternehmen versuchen, auch Fragen der Entwicklung von Leuten in Systemen zu strukturieren, die nicht unbedingt immer hilfreich sind. Also die ganzen Profileritis, also es wird ein Führungskräftemodell gemacht und mit Kompetenzen. Dann werden Leute an diesen Kompetenzen gemessen. Da wird festgestellt, dass sie wo sie alles irgendwie das noch nicht erreichen. Und dann müssen sie das lernen, was irgendwie so fill the gaps sind. Ich habe das Gefühl, dass ein wahnsinniger Aufwand getrieben wird für eine Art von Kategorisierung, die letztendlich nicht besonders menschenfreundlich und auch menschengerecht ist, weil Leute eben unterschiedlich sind und Leute die gleichen Ziele unterschiedlich erreichen können. Und es nicht so besonders motivierend ist, wenn ich jedes Jahr irgendwie vorgesetzt kriege, was meine Lücke zu irgendeiner Norm ist, die ich nicht erfülle, die irgendjemand anders gesetzt ist und dass ich jetzt irgendwie ganz hart dran arbeiten muss.
Für Marc Dechmann, einen weiteren Partner innerhalb des Teams der Kessels und Smith Deutschland, geht es daher bei der Frage der effektiven Förderung der Entwicklungspotenziale eben gerade nicht mehr um Normierung.
Kooperation muss anders funktionieren. Und damit ist diese Lust am Lernen, die ist einfach zentral. Wenn die Leute keine Lust haben am Lernen, dann verteidigen sie sich, dann bist du in einer Abwehrhaltung, dann bist du in einer Situation, wo du auch keine Fehler machen darfst, wo du dich absicherst, all diese Rituale. Und dieses Miteinander mehr denken zu können, mehr in Kooperation denken zu können, weniger über Hierarchie denken zu können, das ist etwas, was Organisationen auszeichnet, die mehr Wissensproduktivität organisieren können. Und das ist pure Wertschöpfung.
Woran lassen sich diese oft als weiche Faktoren bezeichneten kooperativen Ansätze konkret festmachen?
Typischerweise gucken wir, wenn wir schauen, wie wollen wir die Organisation in einen Next Level begleiten, an die erfolgskritischen Situationen oder die Momente der Wahrheit. Es gibt bestimmte Momente, in denen sich eben besonders manifestiert, wie Führung, wie Einfluss, wie Wirkung verbessert werden kann. Also Beispiel, du hast eine Produktentwicklung und die muss mit dem Produktmanagement, die für das gesamte Produktportfolio zuständig sind, gucken, wie große Investitionen für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsprojekte gemacht werden. Gleichzeitig hast du die Marktseite drin, den Vertrieb. Und wenn du diese drei Player hast, dann haben die unterschiedliche Interessen. Das heißt, die drei haben erstmal sehr unterschiedliche Grundziele. Und damit ist Konflikt in einer Organisation programmiert, die auch total gut und professionell ist. Was wir erleben, ist, dass aber Konflikte auszutragen für Leute uneasy ist. Das ist nicht so einfach zu tun. Und sowas in so einem Setting zu lernen, dass es total gut ist und professionell, man aber irgendwann diese gemeinsame Wette haben muss und dafür produktive Gespräche zu führen, das ist manchmal nicht so leicht. Und das kannst du am besten, wenn du nicht den Einzelnen, also wenn ich den nicht den Ingo einfragt, sagen, arbeite mal an deinem Konfliktverhalten, sondern wenn du die drei zusammenbringst und sagst, wie könnt ihr jetzt produktivere Konflikte machen? Und da haben die Leute Lust zu. Das macht ihre Arbeit am nächsten Tag anders.
Das Konzept der Development Labs, die in der Entwicklungsphase auch als Learning Labs bezeichnet wurden, hat seine Wurzeln in den Niederlanden und referiert auf das bekannte Instrument der Assessment Center.
Wir haben als Cassis uns mit um die Jahrtausendwende angefangen zu sagen, wir wollen eigentlich ein Format machen, was Teile dessen, was da im Assessment Center eigentlich schlau ist und was da ausgedacht ist, wir wollen das nutzen, aber wir wollen da was anderes draus machen. Wir wollen das machen, was passt zu unserem Menschenbild, was passt zu dem, wie wir uns lernt machen. Wir wollen es nicht eine Auswahl, wir wollen irgendwas machen, was Leuten auch hilft. Und eben nicht nur der Organisation, sondern auch den Leuten, die teilnehmen.
Assessment Center spielen auch heute noch in vielen Organisationen im Kontext der Bewerberauswahl sowie im Talentmanagement für Führungskräfte eine dominante Rolle. Die Gründe für die kritische Haltung gegenüber dem Assessment Center Ansatz erläutert Arne Gillert so.
Ich finde, was diese Geheimniskrämerei ganz oft macht, ist, dass die bei Leuten ganz viel Unsicherheit macht und eine Machtdifferenz aufbaut zwischen denjenigen, die diese Tests abnehmen und denjenigen, denen die zugemutet werden. Und es macht eine wahnsinnige Verzeichnung der Ergebnisse, weil ich ja immer rate, was ich glaube, was du sehen möchtest und in der Breite meines Repertoires dir nur einen Teil von dem zeige, von dem ich glaube, das ist das Repertoire, was du gerade sehen willst. Also klassisch ist, moderieren Sie mal eine Gruppendiskussion und dann lehnen die Leute sich zurück und gucken, was du machst. Und dann habe ich vielleicht die Interpretation, ihr wollt höchstwahrscheinlich sehen, dass ich irgendwie stark strukturierend in Führung gehen kann, auch ein bisschen Dominanz zeigen kann, weil ich vielleicht gerade jetzt glaube, dass du das gerne sehen willst. Und dann mache ich das ganz stark und dann wird das interpretiert als mein Vorliebe, also das mache ich am liebsten, mein Vorzugsstil. Während er vielleicht nur auf der Einschätzung beruht, dass das ist, was ihr gerne sehen wolltet. In dem Moment, wo man dieses Setting dialogisch gestaltet und ich sagen kann, okay, ich habe das jetzt gesehen, das Feedback können Sie gut. Ich hätte aber gerne auch mal gesehen, ob Sie nicht viel moderativer, viel einbindender, viel mit weniger Machtabstand so eine Sitzung leiten können. Sage ich, oh ja, okay, das kann ich mal probieren. Und dann zeige ich in der ganzen Bandbreite meines Repertoires, was ich kann und was ich nicht kann. Ich glaube, dass die Leute, die mich dann beobachten, viel mehr von mir sehen und eine viel bessere Einschätzung kriegen, als wenn sie das Gefühl haben, sie müssen ihre Intentionen von mir geheim halten.
Der deutsche Partner der Cassels und Smith hat in seiner beruflichen Laufbahn sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland längere Zeit gelebt und Organisationen in Veränderungssituationen begleitet. Die Unterschiede beschreibt er in seiner Beobachtung so.
Also ich glaube, dass das Interessante für in diesem Fach Organisationsentwicklung ist, dass die Denkschulen sehr national geprägt sind. Also Deutschland ist sehr geprägt von wahnsinnig spannenden systemischen Ansätzen. Und die dominante Schule in den Niederlanden ist eine ganz andere, ist eher handlungstheoretisch, aktorzentrisch würde man das nennen, also nimmt den handelnden Menschen als Ausgangspunkt von Interventionen. Und das führt manchmal zu ähnlichen, aber auch ganz oft zu ganz anderen Arten und Weisen, wie man eingreifen möchte, was man machen möchte, was man glaubt, was funktioniert. Ich habe es immer interessant gefunden, Probleme aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachten zu können und hatte das Gefühl, dass gerade diese niederländische Perspektive in Deutschland was hinzufügt. Genau übrigens wie andersrum die deutsche Perspektive was in Niederlanden hinzufügt.
Zum deutschen Team von Cassels und Smith gehören auch Tina Gado und Frauke Schmidt-Peter. Auch sie sehen die Unterschiede und Potenziale für den deutschen Markt. Gleichwohl, es gibt Präferenzen.
Also die Holländer sind grundsätzlich radikaler. Das merke ich immer wieder, dass solche innovativen Ansätze in Holland selbstverständlicher sind als in Deutschland. Es gibt viele methodische Ansätze, die jetzt so langsam in Deutschland auch ausprobiert werden, die in Holland schon lange selbst in Verwaltungen implementiert sind.
Ich persönlich merke, dass ich für mich irgendwie in meinem Menschenbild das einfach charmanter finde und auch das Gefühl habe, dass dann im Endeffekt doch die Autonomie und der Freiheitsgrad des Individuums doch auch größer ist, wenn man erstmal davon ausgeht, dass jeder irgendwo auch Einfluss auf ein System nehmen kann.
Das Konzept der Development Labs ist also in gewisser Weise ein niederländischer Exportschlager, der nun Anfang 2020 auch in Deutschland seine Verbreitung finden soll. Dafür ist allerdings noch einiges an Aufklärungs- und Erfahrungsarbeit zu leisten. Was unterscheidet also ein Lernlabor bzw. Development Lab von der üblichen Praxis? Und welche Rolle spielen die beschriebenen Momente der Wahrheit dabei? Dazu nochmal die Kollegen von Kessels und Smith.
In einem Lernlabor ist es sehr viel konkreter, denn wir gehen immer in eine konkrete Situation und sind sehr kleinteilig. Also wir fragen nach auf Englisch Critical Incidents und das ist auf Deutsch, ich würde es übersetzen mit so ein entscheidender Moment oder eben so ein Moment der Wahrheit. Ich frage dann auch in meinen Interviews, habe ich gefragt, die Leute erzählen immer erstmal so global. Dann habe ich gefragt, okay, und wann hast du das in der letzten Woche das letzte Mal erlebt? Und auch dann ist es oft noch so, ja, das ist, wenn man dann so das und das macht. Und wir fragen nach einer bestimmten Sitzung oder einem bestimmten Termin. Das ist schon mal anders, weil wir das sozusagen visualisieren. Und wir gehen dann in den einzelnen Studios ganz detailliert rein und lassen das, und das ist der zweite Unterschied, den Menschen wirklich erleben.
Dieses Learning Lab bildet diese Momente konzentriert in einem Tag ab, erlaubt Leuten, diese so echt wie möglich mit den echten Partnern, wenn es irgendwie geht, ansonsten mit Schauspielern, diese Momente zu erfahren, zu durchlaufen und in diesen Momenten zu experimentieren. Das ist der Laboratoriumsanteil. Sie können experimentieren mit ihrem eigenen Denken und Handeln und sagen, was passiert, wenn ich was anderes denke in dieser Situation, was passiert, wenn ich anders handle in dieser Situation, mache ich damit einen Unterschied.
Und das ist für mich auch ein Kern der Learning Labs, der Fokus darauf, Leute darin zu unterstützen, noch wirksamer zu werden, über einen sehr strukturierten Rahmen und sehr intensiven Prozess, wo am Ende des Tages auch alle platt sind, weil es wirklich anstrengend ist, gleichzeitig aber auch irgendwie beflügelt, weil es auch bei aller Anstrengung Spaß gemacht hat.
Das entspricht dem Ansatz von Kessels und Smith, reinzugehen in die Realität, so nah dran zu sein an der Realität wie möglich und beim Tun zu lernen.
Und das Learning Lab gibt Leuten dann ganz am Ende des Tages, wird das produziert zusammen jeweils mit den Teilnehmern, eine Reflexion darüber, was haben wir jetzt von dir gesehen, und wenn du im Sinne dieser Organisation dich weiterentwickeln willst und um da deinen Effekt zu haben, dann wären das relevante Themen und Fragestellungen, mit denen du dich beschäftigen könntest.
Wenn wir dann 40, 50 Leute da durchgeführt haben, dann haben die danach sofort eine Erkenntnis und eine Erfahrung gemacht. Da muss auch nicht viel Theorie dazu bringen. Die haben die Erfahrung gemacht, wenn wir so miteinander sprechen, ist es besser. Ja. Und dann hast du danach auch nicht mehr so viel Change Management. Ja, dann hast du einfach Change gemacht. Und solche Lernsituationen zu schaffen, die hochintensiv sind, die einen sauberen Rahmen haben, einen sicheren Platz, aber trotzdem eben die Realität verändern, das ist unser Kick.
Wie genau läuft so ein Tag in einem Development Lab ab? Im Januar 2020 haben Kessels und Smith in die Hamburger Coworking-Location Ruby Hans zum intensiven Kennenlernen des neuen Ansatzes eingeladen. Verdichtet auf ein etwa dreistündiges Programm konnten Interessierte erfahren, was das Development Lab ist und wie es funktioniert. Gekommen sind ca. 15 Teilnehmer aus unterschiedlichen Organisationen und Branchen. An diesem Tag sind auch Kollegen der niederländischen Vertretung dabei, sodass das Programm teilweise auch in Englisch abläuft. Im Anschluss an die Vorstellungsrunde erläutert Pepijn Pillen, niederländischer Partner bei Kessels und Smith, wie das Development Lab an diesem Tag ablaufen wird.
We often work on that day with 6 participants. And those 6 participants are working in pairs. Mm-hmm. And they go to three studios. And these studios vary in work form as well as in content. So we have, for example, a studio where you do a reflection on your own values and beliefs. But there's also a studio where you have a conversation. There's a studio where you do a constellation.
Auf die Frage nach typischen Anwendungsfällen des Development Labs bzw. Centers, wie es in Holland heißt, benennt Pepijn Pillen nicht nur die diversen Fragestellungen in Veränderungsprozessen in der Organisation, sondern auch die Unterstützung bei der persönlichen Entwicklung von Talenten und Young Professionals.
We often ask for trainee programs or young professionals who have a lot of potential. Questions, could you put them in a situation where they accelerate their learning?
Unter den Teilnehmenden an diesem Tag ist auch Anne Loos, eine dieser Young Professionals.
Yeah, hello, I'm Anne Loos Moore, and I'm 25 years old, and I'm from Amsterdam now. And I went there for study, and now I'm done with studying.
Anne Loos hat auch nochmal eine besondere Rolle. Sie wird quasi ein Paradebeispiel sein, wie man durch so ein Learning Lab geht. Also sie wird die Einzige sein, die zwei Studios durchläuft, ihr alle sonst nur eins aktiv mit eurem Fall. Und das tut sie deswegen, weil wir am Ende eine sogenannte Abschlussreflexion, eine Auswertungsrunde hier inszenieren werden, damit ihr seht, wie das in einem echten Learning Lab abläuft. Und um das tun zu können, braucht es mindestens zwei Studioerfahrungen und da hat sich Anne Loos bereit erklärt, das zu machen.
Ich habe sie gefragt, welche Erwartungen sie an diesen Tag hat und wann er aus ihrer Sicht ein Erfolg war.
Now I'm really standing in front of my career and I really hope that this day will bring me like insights how I can develop myself to stay like an advisor and stand up for the things I want to do. So I really hope to have the tools and as well I really like to hear what they think like I'm really good at and I as well can work with that in my work.
Dann ging es los und alle Teilnehmenden konnten in eines der drei bereitgestellten Studios Interaktion, Reflexion oder Konstellation gehen, um ihre eigenen Fragestellungen aus der Praxis zu bearbeiten und anderen bei ihren Anliegen zuzuhören. Auch für Anne Loos startete das erste Studio im Format Interaktion. Geleitet wurde es von Frauke Schmidt-Peter, die den Aufbau und die Besonderheiten dieses Formates erläutert.
Ich werde arbeiten mit einer Seminarschauspielerin, also das Interaktionsstudio, wo es ganz konkret darum geht, in eine Interaktionssituation reinzugehen, zu sagen, ich habe da eine Situation, von der ich, also entweder eine Situation irgendwie, wo ich sage, ich weiß nicht so ganz, wie ich da wirke oder was da passiert oder aber auch, ich möchte es einfach mal ausprobieren, weil ich mir unsicher bin. Genau.
Das heißt, die Person erlebt sofort die Wirkung ihres Tuns. Und das ist aus unserer Sicht eine sehr effektive Art des Lernens, weil man sofort erlebt, was man für einen Unterschied machen kann, wenn man einfach mal aus den Mustern ausbricht und sich etwas traut oder etwas ausprobiert, was ich nicht mal zu denken gewagt habe oder was einfach schlicht, ach, das geht auch, ja, okay, dann probiere ich das jetzt einfach mal aus. Also es geht ganz viel darum, aus Mustern rauszutreten, aus der Komfortzone rauszugehen, Dinge einfach mal zu probieren. Und durch das direkte Feedback, entweder vom Seminarschauspieler oder von dem Coach, also von dem Trainer, der dabei ist, oder eben von einem richtigen Gast, fallen sehr viele Groschen sofort.
Mit in diesem Studio und für die Interaktion verantwortlich ist eine Seminarschauspielerin, die sich bereits zu Beginn des Events kurz den Teilnehmern vorgestellt hat.
Ja, ich bin Angelina, ich bin Seminarschauspielerin. Was bedeutet, dass ich erst eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht habe und dann weiter ins Seminarschauspiel gerutscht bin und heute mit einigen von euch in bestimmte Fälle reinschaue, spiele.
Ebenfalls ausgebildeter Seminarschauspieler ist Roberto Isberna von Kessels und Smith. Er gibt einen Einblick, was das bedeutet und welche Bedeutung diese Rolle im Interaktionsstudio noch zukommt.
Es ist so, dass man eine Schauspielausbildung haben muss, also nicht nur denkt, oh ja, ich stehe ganz gerne auf der Bühne, sondern wirklich auch Schauspieltechniken drauf haben muss, weil in der Ausbildung zum Seminarschauspieler das die Basis ist, dass du spielen kannst, dass du weißt, wie du in Sekundenbruchteilen eine dir zugeschriebene Rolle einnehmen kannst, wie du die in Nuancen spielen kannst und verändern kannst. In der Ausbildung lernt man, das wirklich immer ans Gegenüber zu koppeln. Also nicht nur das, was man in Anführungsstrichen auswendig gelernt hat, also diese Rollenarbeit dann für sich zu spielen, sondern immer in der unmittelbaren Interaktion mit dem Gegenüber zu sein und dementsprechend auch schnell zu adaptieren. Also ganz viel Improvisation in der Rollenarbeit und gleichzeitig, und das ist halt auch dann das, was wir als Kernpunkt in der Ausbildung gelernt haben, im Nachgang gezielt und fundiert Feedback geben zu können. Was hast du gesagt und wie hast du es gesagt, damit ich dann daraufhin mich so und so verhalten habe? Und aus dem Grund habe ich mich dann so und so gefühlt, war so und so motiviert oder demotiviert. Oder das hat die Situation eskaliert oder deeskaliert.
Wir haben vorab die Situation schon mal erfragt mit den Teilnehmern. Wir haben vorab Interviews geführt und werden dann mal reinzoomen und schauen, was ganz konkret in dieser Situation jetzt eigentlich die Frage ist.
So, Angus, you said in your situation, as I said, you're teaching medical students.
Yes.
On communication skills.
Yeah.
And recently, all of a sudden, you got an email reviewing your teaching skills out of the blue.
Yes.
And there was a student giving you comment on the way you teach, and you didn't know where that came from, and a rating and stuff like that.
Die unangekündigte Bewertungspraxis durch die Studierenden soll in einem Gespräch zwischen Anne-Luz und ihrer Vorgesetzten erörtert werden. Genau diese Situation kann nun im Interaktionsstudio geübt werden.
Hello, I'm Karen. Okay, I'm gonna sit down.
Yes, yeah. You can sit down.
How are you today?
I'm fine. How are you?
Yeah, fine too.
So yes. What brings you here?
I want to talk about with you about an email I got.
Immer wieder unterbricht Studioleiterin Frauke Schmidt-Peter die Interaktion, um Tipps und Anregungen für Handlungsalternativen zu geben. Über mehrere Iterationen entwickelt sich das Gespräch für Anne-Luz damit aus der anfänglichen Konfrontation und Irritation heraus, mit entsprechendem Feedback.
How do you feel right now? How was that?
Now I feel kind of enthusiastic because I can understand that, like the bridge making, and I feel uncomfortable and I talk a lot, and that it's not really getting to the point. So this really gives me like straight tools and what I think, hey, I can use. Mm-hmm. Yeah.
Auch die anderen Teilnehmenden berichten über ähnliche Erfahrungen in ihren Interaktionen. So wie Johanna Haltern von BMW.
Rollenspiel mit Schauspielern habe ich auch noch nicht gemacht. Und das ist auch, hat doch auch nochmal eine andere Qualität, als wenn jemand im Assessment da sitzt und einen schwierigen Mitarbeiter spielt oder so.
Neben dem Interaktionsstudio kommt auch ein zweites Format zum Tragen, und zwar das des Reflexionsstudios. Auch hier durfte ich Anne-Luz begleiten. Tina Gardo erläutert das Format.
Ein anderes Studio nennen wir Reflexionsstudio. Da ist ein theoretisches Modell die Basis, die Logical Levels von Bent und Dilton. Da geht man mit dem Teilnehmenden verschiedene Ebenen durch. Also da geht es um Kontext, also um erstmal so äußere Gegebenheiten, die für diese Situation eine Rolle spielen. Und das geht immer tiefer nach unten, bis man dann bei wirklich Glaubenssätzen, Identität und sogar Spiritualität ist.
Und da sind sehr viele Glaubenssätze im Hintergrund, die sagen, ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss stark sein und so, die eigentlich das Lernen sehr groß und kompliziert machen. Und wenn man das abbaut und in einer guten Form für Einladung sorgt, dann ist das auf einmal auch nicht mehr so geheimnisvoll.
Was Marc Dechmann hier beschreibt, erlebt Anne-Luz konkret in ihrem Reflexionsstudio. Sie beschreibt in ihrem Fall eine Situation, in der sie zusammen mit einer Kollegin ein Projekt führen soll, sich aber komplett nach und nach aus der Führung zurückzieht und unterordnet. In der Reflexion mit Margriet Schut, einer weiteren erfahrenen Beraterin von Kessels und Smith Niederlande, erarbeitet sie sich ihre Glaubenssätze, die für ihr Verhalten maßgeblich sind. Für sie geht es nun darum, an genau diesen Glaubenssätzen aktiv zu arbeiten.
Just imagine, so you said, if you are in the lead, I feel I am alone.
Mm-hmm.
Is that true?
Yeah, I feel like
you feel like that. Eh? Okay, let's do a turnaround.
In der Umkehr dieser Glaubenssätze liegen Potenziale für neue Handlungsalternativen. Für Anne-Luz ergeben sich am Ende auch dementsprechend neue Perspektiven.
How do you feel in your body?
I feel really good if I say it like that. Yeah. Like we do it together and I'm in control.
And if I would ask, do you control me then?
Say, no, I'm standing here on my own, in my own control.
Yeah, so that is it. For you, this is your own control, you are in position.
Yeah.
How do you feel it in your body? In
I feel, yeah, good. I feel like I really touched to the ground, standing right here. And I think that if I'm in control, I can really say to her like what I want.
Yeah. And you know what happens when I lose? I can see you.
Yeah.
I can really see you. I even think when I'm your colleague, well, I see her as being in charge of this project.
Yeah.
Oh, I really like to work together and I'm standing next to you. What are your ideas? What do you want? That's all the questions I get then.
Yeah.
And then I'm curious in how that works.
In den Studios nehmen die anderen Teilnehmenden die Rolle von Beobachtern ein und können so den Akteuren in der Fallbearbeitung im Anschluss weitere wertvolle Hinweise geben. So geschehen im zweiten Fall von Johanna Haltern, in dem es um ihre Frage des richtigen Verhaltens als Führungskraft in ihrer Organisation ging.
Die Entscheidung, Experte zu sein oder andere zu inspirieren, das ist irgendwo auf dem Weg gefallen.
Ja, ja.
Und du hast irgendwo das, wo du angefangen hast, nämlich ich muss Experte sein, ich muss den ersetzen, ich muss 1000 Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht verstehe, zu ich inspiriere die anderen und gucke nur mal, was rauskommt.
Mhm. Ja.
Da irgendwo ist eine Entscheidung gefallen. Und die ist, glaube ich, das, was du als Befreiungsmoment hast.
Ja.
Soweit die Wahrnehmung von Nils Bauer, einem der anderen Teilnehmer an diesem Nachmittag in Hamburg. Der dritte Studiotyp wurde ebenfalls angeboten und auch von einigen Teilnehmern genutzt. Es ist der Typ der Constellation. Tina Gado erläutert dessen Ansatz und Mehrwerte.
Und das dritte Studio, das nennen wir Constellation oder Aufstellung, Konstellation, wo es darum geht, eher nochmal die Komplexität, in der solche Entscheidungen und solche Critical Incidents passieren, aufzudröseln. Also das heißt, dem Teilnehmenden zu ermöglichen, zu sehen, wie gucken die anderen drauf und was ist in diesem System noch relevant? Lassen also die einzelnen Personen, mit denen er oder sie zu tun hat, auch sprechen, also im Raum aufstellen, gucken, wie distanziert ist das, wie weit weg, wie schauen die sich an, welches Gefühl wird da, warum angestoßen. Das ermöglicht es dem Teilnehmer eben, das große Ganze nochmal mehr zu begreifen.
Nach Abschluss der zwei jeweils 60-minütigen Studiosimulationen kamen alle Teilnehmenden mit den Coaches und Beobachtern für die Abschlussreflexion im Panel zusammen. Frauke Schmidt-Peter erläutert, was das für die Teilnehmenden bedeutet.
Also der Tag mündet darin, dass der Teilnehmer von denjenigen, die ihn begleitet haben über den Tag hinweg, dass er von diesen Personen gemeinsam alle sitzen zusammen an einem Tisch und der Teilnehmer ist auch mit im Raum und hört mit zu. Und in diesem Moment wird im Prinzip sozusagen der Report, der Bericht geschrieben, gemeinsam für den Teilnehmer.
Für diesen Report erläutert Pepin Pillen die vier essentiellen Fragestellungen, die transparent diskutiert werden.
First one is, what are the talents that we saw? Second one is, what is the development that we would see you making, that we see that is possible? The third question is, what are suggestions, what are activities that you can do in the workplace or outside the workplace to work on your personal development? And the fourth question is, what is a theme or a red thread that we saw?
Anne-Luz Mohl, die sich an diesem Tag für einen offenen Einblick in ihre Anliegen und Studioerfahrung bereit erklärt hat, sitzt nun im Panel im großen Raum und kann der Diskussion der Studioleiter, Coaches und Beobachter am Tisch am Kopfende zuhören. So wie alle anderen Teilnehmer auch. Ein Ausschnitt der von Ihnen beobachteten Talente.
Courage.
To be
courageous to go into that role and also to be in that display role being recorded and all that stuff. Just do it. Just go in there and...
Yeah, so the fact that you stepped into this role on this day, you can see that it's courage.
And that's a good word of willing to learn, willingness to learn again.
A theme that I hear, the red thread.
That could be from following to leading.
Dieses Thema From Following to Leading wird nun Grundlage eines individuellen Entwicklungsplanes für Anna-Luce Mohl. Und eine abschließende Frage ist für die Coaches ebenfalls noch von zentraler Bedeutung.
Did we do justice to Anna-Luce?
Yes. Have we taken everything in account in what we have learned to do her justice? Yes?
I think so too.
Even in a short way.
Yes. Anna-Luce, also to you that question. Did we do you justice with this conversation?
Yes, felt really special to sit here and hear how you pinpoint the whole story in just a short time.
Nach diesen intensiven Einblicken in die Wirkweise der Development Labs gab es zum Abschluss noch die Möglichkeit, offene Fragen an die Kollegen von Kessels und Smith zu stellen.
Was ist der normale Preis für ein Learning Lab?
About 1500 for a person, between 1500 and 1800 per participant.
Ja, sag vielleicht nochmal ein Beispiel, was so was so typische kritische Situationen sind, die da ausgewählt werden. Also ich als Einzelcoaching-Methode total verstanden, aber was ist eine Situation, die man dann, die für 6 Leute relevant ist?
Ein Klassiker, den wir immer wieder haben, ist, Commitment kriegen, ohne dass du hierarchische Macht einsetzen kannst, also weil du so in diagonalen Verbindungen arbeitest.
Und eine letzte Anmerkung aus dem Teilnehmerkreis an diesem Nachmittag gab dann noch einen ganz wertvollen Impuls für das Team von Kessels und Smith.
Nachdem ich jetzt weiß, was dahinter sich versteckt oder verbirgt, warum heißt es in Deutschland Learning Lab? Ich finde, es heißt ja in Holland Development Lab.
Center.
Und ich finde es viel schlauer und viel sinniger als Learning Lab, weil ich hab viel über mich gelernt, ich habe mich entwickelt. Bei Learning Lab bin ich sofort dabei, okay, wir müssen das Thema Salesforce 2020 reintreiben.
Mal kurz Stimmungsbild, weil jemand, wer findet Learning Lab besser und wer findet Development Center besser? Also wer findet Learning Lab besser?
Also ich finde Development Lab besser.
Damit ging der offizielle Teil dieser Simulation des Development Labs zu Ende und ich wollte gerne wissen, welche Erfahrungen haben die Teilnehmenden an diesem Nachmittag genau gemacht und was nehmen sie mit?
Super gut. War viel in kurzer Zeit. Ich habe gestartet mit dieser Interaction, also mit dem Rollenspiel und das war total krass, obwohl das ja jetzt nur eine verkürzte Variante dessen war, wie es eigentlich stattfindet, was da so in so kurzer Zeit rauskommt. Und ja, totaler Erkenntnisgewinn. Also ich würde sagen, das sind so ein paar Sachen, beides habe ich mir schon auch so denken können, aber es wird einfach nochmal so anschaulich oder so fühlbar. Und man merkt es, es ist so eine Lernerfahrung wirklich.
Neben der Anstrengung, die tatsächlich nicht zu leugnen ist, ist es so, dass es dadurch, dass es sehr intensiv war und dass wir viele Methoden neu kennengelernt haben, oder zumindest für mich war es neu, und dann auch nochmal gelernt haben, wie die zusammengeführt letztendlich dazu führen können, dass man Personen anders kennenlernt, anders entwickeln kann, weil man sie halt in unterschiedlichen Situationen mit unterschiedlichen Methoden irgendwie tatsächlich beobachtet und den Feedback gibt, ist es, glaube ich, aus meiner Sicht eine tolle Möglichkeit, um Menschen zu entwickeln, Menschen dahin zu entwickeln, wo man vielleicht sieht, okay, welche Defizite haben sie, aber auch welche Stärken haben sie und wo kann man stärker oder besser drauf eingehen. Also insofern für mich extrem lehrreich und ich gehe mit einem vollen Kopf nach Hause, muss das jetzt erstmal alles verarbeiten, aber es war sehr gut.
Christian Langrock von der Hamburger Hochbahn beschreibt dann noch, was das Development Lab aus seiner Sicht von anderen Tools dieser Art unterscheidet.
Aus meiner Sicht die Kombination aus allem und dass man es tatsächlich geballt mit mehreren Personen an diesen anderthalb Tagen zusammen macht und nicht sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Aufstellung oder wir machen Soziodrama oder wir machen eine kollegiale Fallberatung. Möglicherweise, das weiß ich nicht, wie das jetzt wirklich funktioniert, ob sie überall mit dabei sind, aber sozusagen sich so verbinden, dass sie dann hinterher auch ein Gesamtbild haben. Und dieses Gesamtbild ist für mich das Besondere an diesem Lab.
Annelies Mohl beschreibt ihre Erfahrung des heutigen Tages wie folgt.
And there, it's really nice to just do it, hear feedback, and just do it again. So you really got, you get really the stuff how you can do it on otherwise, and you see direct results. And on the other side, I really like the reflection that you can reflect on. Oh, but what is why I am doing what I'm doing? I think it's really like building together, and that's the whole gives you the whole perspective.
Ich würde es empfehlen für Leute, die neu in der Rolle sind. Das habe ich jetzt an mir selbst ganz gut verproben können. Ich mache jetzt den aktuellen Job seit September. Und das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um in so eine Reflexion zu gehen, wo man erste Erfahrungen schon hat, die man mitbringen kann und andererseits aber auch noch genug Möglichkeiten hat, glaubwürdig einen Schalter umzulegen oder sich auch nochmal neu zu sortieren.
Ich glaube, es braucht einen guten Fall, einen guten Anwendungsfall, wo man sagt, da lohnt es sich, das zu investieren, weil das, muss man ja schon sagen, ist ein relativ großer Aufwand, den man da treiben muss, um halt irgendwie x Personen in so ein Lab irgendwie anderthalb Tage oder wie lange es sonst normalerweise ist, irgendwie zu begleiten. Ich glaube, wenn der Fall gut ist und man damit was anstoßen kann und ein Problem lösen kann, dann ist es gut investiert. Und davon hängt es ab und natürlich diese Freiwilligkeit, dass die Menschen offen sein müssen dafür. Und das ist, glaube ich, eins der Grundprinzipien. Wenn man hier jemanden hinschicken würde, wird es nicht funktionieren. Man muss so offen sein, damit man sich halt dieser Situation auch stellt, weil es ja nicht nur angenehm ist, was man da hört, sondern es einen ja auch weiterbringen soll.
Also ich finde insbesondere interessant, was wir jetzt hier nicht haben machen können, was Arne aber anfänglich erzählt hat, dass es ja auch dann so Formate gibt, wo man mit den tatsächlichen Counterparts auch was übt. Das stelle ich mir irgendwie besonders effektiv vor.
Und was Johanna Haltern hier ansprach, konnte ich wenige Tage später im Online-Interview mit Sanne van Egmond, Educational Scientist im HR Development des holländischen Krankenhauses Jeroen Bosch, erfragen. Dort gibt es bereits seit über 10 Jahren die Erfahrung mit dem Development Center.
So they had a management development program and the development center was a start for the whole program. I know that they wanted to have an instrument that was more, or an intervention that was more relied on appreciative learning. It should have a start for personal and team development in the organization. Each year we organized 4 to 6 of the development centers. And as each development center has 6 participants, yeah, so you can count. Like, I think each year we had, in the last couple of years, we had at least 12 and sometimes more participants.
Gefragt nach den wesentlichen Mehrwerten für die Krankenhausorganisation durch das Development Center, sagt sie Folgendes.
I think the most important experience is that it's a way for people to learn so much about their personal development. They get feedback on their qualities and development points, and they also get suggestions for learning. So it's really helping the participants in their work. And that's, I think, one of the strengths of the development center is that the situations that the participant is exercising with are real work situations. In the beginning, when we used the development centers, we worked with actors, but in the last couple of years, the participants invited real guests, like we say. So it's someone in their organization that they have to have a conversation with or had to deal with something. So they are doing their job in the development center, and they're getting results, and at the same time they learn. And I think that is one of the most wonderful aspects of the development center. But still, there are a lot of people that, like, you learn in a classroom and you work in your work situations, but we really try to get that more together.
Wagen wir den Versuch eines Fazits. Wofür eignen sich die Development Labs und was bedeutet deren Anwendung perspektivisch? Dazu Arne Gillert nochmal.
Und letztendlich ich finde es eine wahnsinnig spannende Methode, die die ganz viele Chancen hat. Und gleichzeitig ist es auch in aller Bescheidenheit, es ist eine Methode, die löst auch nicht alle Probleme der Welt und ist auch nicht immer irgendwie das, was man machen sollte. Aber es ist ziemlich cool und wirksam, und in dem Moment, wo die Fragestellung sich eignet, ist es eine der, eine der spannendsten Arten, Bewegung in der Organisation zu kriegen, die ganz viele Leute einbindet und sehr nah an den Menschen dran ist und sehr viel, eigentlich, wenn wir zurückkommen zum Anfang, von der Menschenwelt ausgeht, dass Menschen einen Unterschied machen können. Und dazu lädt dieses Learning Lab ein.
Bedeutet viel Mut, weil man ja nicht genau weiß, was am Ende bei rauskommt. Also das heißt, es ist auch so eine Art Kontrollabgabe. Stark hierarchisch, top-down funktionierende Organisationen werden wahrscheinlich eher weniger überzeugt von so einem Learning Lab sein, als die, die sagen, wir möchten gemeinsam miteinander lernen und hier eine lernende Organisation sein, wo es eben ganz viel auch horizontale Verknüpfungen gibt, wo wir grundsätzlich die Haltung haben, da ist ein Miteinander und jeder kann klug mitdenken und jeder kann selbst Verantwortung übernehmen und damit Veränderung anstoßen.
Ja, ich glaube, es hat radikale Konsequenzen. Also die Tatsache, wenn man sich darauf einlässt, zu sagen, wir leben in einer Zeit, wo in Organisationen und in der Gesellschaft Wissen und damit Menschen immer wichtiger werden und den eigentlichen Unterschied machen und, wenn man es ökonomisch ausdrückt, die Wertschöpfung daran von Menschen gemacht wird letztendlich und nicht mehr im Kapital oder in den Ressourcen ist, dann werden diese Menschen wichtiger. Und dann hilft es natürlich, verschiedene Fragestellungen und Probleme von diesen Menschen, vom handelnden Menschen, dem Menschen, der Sachen verändern kann, der nicht Opfer seiner Umstände ist, sondern der selber entscheidet, was er macht, dann hilft so ein Menschenbild einfach, weil ich glaube, dass das Menschenbild, was man anwendet, immer auch einen Charakter hat von der self-fulfilling prophecy. Also ich glaube, wenn man in eine Organisation reingeht und das Gefühl hat, Menschen machen doch nur, was diese Organisation ihnen vorgibt, dass es dann auch ein bisschen so wird. Und ich glaube, wenn man in eine Organisation reingeht und sagt, Menschen sind fähige, verantwortliche Wesen, die Lust haben, zu prägen und was zu verändern, dann macht man auch die Sachen, die dazu führen, dass Leute das auch tun. Weil letztendlich aus meinem Menschenbild Leute nur selber verantwortlich sein können für ihr eigenes Lernen. Also du kannst nicht jemand anders, du kannst immer nur selber lernen. Du kannst, andere Leute können Settings schaffen, in denen du gut lernen kannst, können ganz viel Barrieren beiseite räumen, Offenheit schaffen, all das kann passieren. Aber letztendlich der letzte Schritt und muss von dir selber kommen, und je mehr Initiative und Verantwortung du übernimmst für dein eigenes Lernen, desto mehr wirst du auch lernen.
Fragt man Roberto Isberner von Kessels & Smith nach seiner Vorstellung, dann geht es um einen kompletten Paradigmenwechsel.
Diesen Laborcharakter auch nicht nur jetzt explizit an so einem Nachmittag zu leben, sondern das als Standard zu haben.
Mir kam zum Development Lab das Bild eines interaktiven Films in den Sinn, bei dem der Zuschauer an bestimmten Stellen auf Stopp drücken kann und aus verschiedenen alternativen Möglichkeiten wählen kann, wie der Film weitergehen soll.
Ja, ich glaube, das ist eine tolle Beschreibung. Also ich glaube, die Annahme, die ich da sehr attraktiv finde in dem Bild, ist, dass es möglich ist, die bestehenden Filme, wie ich sie kenne, wie sie immer ablaufen, dadurch zu verändern, dass ich was anderes mache. Und das ist ein Grundgefühl der Freiheit, finde ich immer. Dass ich in der Lage bin, eben nicht zum Sklaven meiner eigenen Muster oder der Muster, die ich mit meinen ganzen Interaktionspartnern aufgebaut habe, zu werden, sondern dass ich dadurch, dass ich eben in diesem beschützten oder diesem geschützten Raum, die das Learning Lab macht, einmal auf die Stopptaste drücken kann, sagen kann, so, und jetzt kann ich endlich mal 10 Alternativen ausprobieren. Was wäre dann, wenn? Und ich kann sie vorspulen, ich kann sehen, was passiert. Ich kann es vielleicht mit dem echten Interaktionspartner auch besprechen und sagen, so, wenn wir wissen, wenn wir jetzt auf diese Taste drücken, dann läuft das so, wie wir das immer, und lass uns doch mal gucken, ich will anfangen, auf eine andere Taste zu drücken. Und dann passiert meistens, dass ich glaube, das absolut Beeindruckende ist, ich finde es immer wieder auch für mich selber zu sehen, dass eine kleine Veränderung in dem, was ich denke, eine kleine Veränderung in dem, was ich tue, einen riesen Effekt hat darauf, wie dieser Film weitergeht. Und dadurch der Film ganz oft viel wünschenswerter weitergeht, als er davor immer weitergegangen ist.
Wieder Autor meines eigenen beruflichen Lebens zu werden, das ist eigentlich das Spannende.
Sie hörten das Feature Entwicklung und Lernen in Momenten der Wahrheit. Das Konzept der Development Labs von Kessels und Smith. Informationen zum Development Lab finden Sie bei Interesse online auf kessels-smith.de.